SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Mai 1934. Die Perle Alas wird gefunden.
Die Geschichte beginnt mit dem letzten Atemzug eines jungen Perlentauchers. Nur mit der Luft in seinen Lungen geht es hinab in die Tiefe des Pazifiks. Zwischen den Felsen des Riffs versteckt sich eine riesige Muschel. Vielleicht hat sie der Taucher nicht gesehen. Vielleicht hat er absichtlich in sie hineingegriffen.
Die Muschel hat sie verschlossen und der Taucher ist dadurch ums Leben gekommen.
So die Geschichte. Professor Bernhard Hausdorf beschäftigt sich beruflich mit Muscheln und Schnecken.
Ich bin Kurator für Mollusken am Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandels.
Ein Experte für Weichtiere.
Genau.
Für dieses Zeitzeichen hat er sich die Familie der Riesenmuscheln mal genauer angesehen. Sie können über einen Meter groß werden und haben einen Schließmuskel, der einen Taucher durchaus zerquetschen könnte.
Theoretisch ja, allerdings sind diese Riesenmuscheln eher langsam. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich so schnell die Schale schließen, dass da aus Versehen jemand einen Körperteil drin hat, ist eher gering.
Die Geschichte vom Tod eines Tauchers, also reine Fiktion? Sie findet sich in einem Artikel mit dem Titel
»The Pearl of Allah«.
Die Perle Allahs.
Bericht über eine Riesenmuschel, die ihre 14 Pfund schwere Perle erst preisgab, nachdem sie einen einheimischen Taucher getötet hatte, der gefangen wurde, als ihre großen Schalen zuschnappten.
Der Artikel erscheint im Sommer 1939 im Natural History Magazine. Der Autor, ein gewisser Wilburn Dowell Cobb, berichtet darin über seine Zeit auf den Philippinen. Glauben wir seinem Bericht, so hat sich heute vor 90 Jahren Folgendes zugetragen.
Am 7. Mai 1934 hatten wir unser Lager aufgeschlagen. Wir lagen auf unseren Feldbetten in der Hoffnung auf eine ruhige Nacht. Kurz bevor ich einschlief, brach in den primitiven Hütten des Dorfes, in dessen Fischereigebiet wir uns befanden, ein Chaos los.
Was war geschehen?
Ich steckte meine Automatik ein und machte mich auf den Weg, um es herauszufinden.
Cobb erzählt nun die Geschichte, wie Taucher die Leiche ihres Kollegen bergen, immer noch eingeklemmt in die Mördermuschel.
Sie hielt ihn fest mit der Kraft einer Bärenfalle.
Wie sie die Muschel zum Dorfältesten bringen, der sie öffnen lässt und dabei eine erstaunliche Entdeckung macht.
Als der alte muslimische Chief seine Männer dabei beobachtete, wie sie das Fleisch der Muschel abschälten, kam eine gigantische Perle zum Vorschein. Als der Chief sie in Händen hielt und genau betrachtete, entdeckte er das Bild eines Gesichts mit einem Turban.
Der gläubige Moslem, so erzählt Cobb in seinem Artikel, glaubt in diesem Gebilde das Antlitz Mohammeds zu erkennen.
Während seine aufgeregten Diener voller Ehrfurcht dastanden, warf sich der alte Mann vor der Perle nieder und begann zu beten.
Seitdem wird das Fundstück die Perle Allahs genannt. Cobbs Artikel zeigt auch ein Foto. Zu sehen ist keine Perle wie aus dem Bilderbuch, rund und schimmernd, sondern ein weißer, unförmiger Klumpen mit Furchen und Rillen. Darin ein Gesicht und einen Turban zu erkennen, fällt mehr als schwer.
Die größte jemals gefundene Perle der Welt.
Was so ausschaut wie eben Gehirn oder Kaugummi oder was weiß ich, das möchte doch niemand um den Hals tragen.
Bei einem Gewicht von über 6 Kilo wäre das auch sehr anstrengend.
Die Frage ist, ob es überhaupt eine Perle ist.
Schwer zu entscheiden, sagt Laurent Cartier.
Ich bin Wissenschaftler und Forscher am Schweizerischen Gemmologischen Institut in Basel in der Schweiz.
Gemmologie ist eigentlich die Wissenschaft von den Edelsteinen. Aber am Gemmologischen Institut in Basel werden allgemein Schmuckstücke auf ihre Echtheit überprüft.
Wir sind auf Perlen spezialisiert, also sowohl Naturperlen wie auch Zuchtperlen.
Von der Perle Allahs hat Laurent Cartier lediglich gehört.
Leider habe ich sie selber noch nie gesehen und die hatten wir auch noch nie im Labor.
Für dieses Zeitzeichen hat Cartier Bilder der vermeintlichen Rekordperle für uns untersucht.
Von den Bildern und auch der Muschel, von der es kam, die Riesenmuschel, könnte sich auch eher um ein Blister oder eine Blisterperle handeln.
Ein Blister? Um zu verstehen, was ein Blister ist, müssen wir erst einmal verstehen, was genau eine Perle ist.
Seit Tausenden von Jahren sind Menschen eigentlich von Perlen fasziniert. Das heißt, seit Tausenden von Jahren gibt es Theorien über, wie Muscheln Perlen herstellen.
Es gab einmal den Glauben, Perlen entstünden durch
Tränen von Meerjungfrauen.
Der römische Schriftsteller Plinius der Ältere dachte, eine Perle wachse,
wenn Tau in das Innere der Muschel gerät.
Und bis heute hält sich die Theorie, dass zur Entstehung einer Perle ein Sandkorn nötig sei, das in die Muschel eindringt. Alles falsch.
Bei uns im Labor haben wir schon Hunderttausende von Naturperlen geröntgt und auch aufgeschnitten manchmal für Forschungszwecke. Und wir haben noch nie ein Sandkorn gefunden in der Perle.
Wie aber entsteht eine Perle dann? Weichtiere haben einen Mantel, erklärt Molluskenforscher Bernhard Hausdorff.
Ja, also alle Weichtiere besitzen eben diesen Mantel, der Kalk absondert.
Je nach Weichtier in unterschiedlicher Art und Weise.
Es gibt ganz einfache Wurmmollusken, die nur so kleine Kalknädelchen haben.
Es gibt Käferschnecken, die einzelne Platten bilden.
Bis halt zu den Conchiferen heißen die größere Gruppe.
Die sogenannten Schalenweichtiere.
Die dann eine Schale bilden, wozu eben hauptsächlich auch die Schnecken und die Muscheln gehören.
Von unseren Weinbergschnecken bis zu den Riesenmuscheln der Südsee. Wenn jetzt ein Teil dieser äußeren Schicht des kalkabsondernden Mantels herausgelöst wird, zum Beispiel durch eine Verletzung,
und ins Innere der Muschel gelangt, ins Bindegewebe,
und wenn dieses Stück Mantelgewebe der Muschel im Innern nicht abstirbt,
und dann nach innen das tut, was er eben im Normalzustand auch tut,
nämlich Kalk produzieren, wenn also all das passiert, dann und nur dann,
dann entsteht eine Perle.
Viele Wenns, und deshalb sind echte Naturperlen auch so selten.
Ja, genau.
Weshalb heute die meisten Perlen gezüchtet werden. Nur wirkliche Kenner wie der Gemologe Laurent Cartier können solche Zuchtperlen von Naturperlen unterscheiden.
Indem wir Radiografien aufnehmen von Perlen, also ähnlich wie beim Zahnarzt, und dann können wir die inneren Strukturen der Perlen anschauen und dann daraus interpretieren, ist die natürlich gewachsen oder war es eben eine Zuchtperle.
Vom Material her handelt es sich bei Zucht wie bei Naturperlen im weitesten Sinne um Kalk.
Genau, also auf Englisch sagt man gerne a shiny piece of chalk, also ein glänzendes Stück Kalkstein.
Am wertvollsten ist ein solches Stück Kalkstein, wenn es perfekt rund oder tropfenförmig ist und eine glänzende, makellose Oberfläche hat, die in verschiedenen Farben schimmert.
Aber es ist durchaus selten in der Natur, dann ein schönes Exemplar zu bekommen. Also sehr rar.
Etwas weniger selten und deshalb viel billiger sind Perlen, die mit der Muschelschale verwachsen sind.
Oder die dritte Option, das wäre ein sogenannter Blister.
Ein Blister entsteht, wenn ein Schädling sich von außen durch die Muschelschale bohrt.
Es könnte ein Wurm sein, der von außen reinkam und der dann eben mit Perlmut überdeckt worden ist.
Und um genau so einen Blister könnte es sich bei der Perle Alas handeln.
Es ist keine lose Perle, sondern da muss man die Muschelschale daneben ausschneiden, um an das Stück zu kommen.
Ein Blister ist natürlich viel weniger wert als eine runde, perfekt geformte Perle, die nur im Innern einer Muschel wächst.
Als ich die Perle zum ersten Mal sah, konnte ich meinen Augen kaum trauen.
Wilburn Dowell Cobb, der Schreiber des Artikels über den Fund der sogenannten Perle Alas, erwähnt derlei nicht. Er schwärmt stattdessen.
Vor uns auf dem Tisch lag die größte jemals von menschlichen Augen betrachtete Perle. Ich bat meinen Gastgeber, den Preis zu nennen.
Der Chief des Stammes aber will nicht verkaufen.
Ich war enttäuscht. Wir verabschiedeten uns.
2 Jahre vergehen. 1936, so schreibt Kopp, verschlägt es ihn erneut in die Gegend, in der die Mördermuschel mit der Perle gefunden wurde. Diesmal aber ist der Stammesälteste verzweifelt. Sein Sohn ist sterbenskrank.
Ich fühlte die Stirn und den Puls des Jungen. Er hatte schweres Malariafieber.
Wilburn Dowell Kopp hat in seiner Reiseapotheke ein Mittel gegen Malaria. Dank dieser Medizin überlebt der Sohn.
Der Chief fragte mich, wie viel er mir schulde. Ich sagte, dass er mein Freund sei, genau wie sein Sohn, und für mich die Freundschaft der Familie Lohn genug sei. Das überraschte den alten Chief. Er rief einen Wächter und flüsterte ihm etwas zu. Wenige Minuten später kam der mit der größten Perle der Welt in seinen Händen zurück.
Ein Geschenk. New York.
Die größte Perle der Welt. 14 Pfund schwer. Treten Sie ein, treten Sie ein.
1939 stellt Wilburn Dowell Cobb seine Riesenperle am Broadway aus.
Das müssen Sie gesehen haben. Die mörderische Muschel tötet einen Taucher.
Zeitgleich erscheint sein Artikel über die Fundumstände.
Dass solch eine phänomenale Perle gefunden wurde, ist sicherlich aufregend genug,
schreibt er.
Aber ich wundere mich immer wieder über den seltsamen Zufall, dass die Muschel, die sie hervorgebracht hat, einem einheimischen Taucher das Leben genommen hat und dass ihre Geschichte auf so bemerkenswerte Weise mit der Rettung eines anderen Lebens verbunden ist.
Wie glaubwürdig Cobbs Bericht ist, schwer, vielleicht sogar unmöglich zu sagen.
Also das ist sicherlich viel Legende,
sagt der Molluskenforscher, der schon an der Erzählung vom Tod des Tauchers zweifelt.
Also die werden auch Mördermuscheln genannt, aber ich kenne keine belegten Fälle, wo das wirklich passiert wäre.
Später wird Cobb noch eine zweite Geschichte über die angeblich größte Perle der Welt und ihren Ursprung in Umlauf bringen.
Ein Chinese namens Li erzählte mir, dass er die Perle kenne,
behauptet Cobb in diesem späteren Artikel. Nach den Angaben dieses Chinesen sei die Perle künstlich hergestellt worden.
Auf Geheiß des berühmten chinesischen Meisters Lao vor mehr als 2500 Jahren.
Offensichtlich war der Herr Cobb sehr fantasievoll.
Ob die Geschichte stimmt oder nicht, seitdem wird die Perle Alas manchmal auch als Perle des Laozi bezeichnet.
Der war einfach ein guter Geschichtenerzähler offensichtlich, dieser Herr Cobb.
Ob er sich die Geschichten rund um seine Mördermuschelperle ausdachte, um den Preis in die Höhe zu treiben? Verkauft hat er sie bis zu seinem Lebensende jedenfalls nicht. Mit Cobbs Tod im Jahre 1980 verschwindet die Perle Alas aus der Öffentlichkeit. Über ihren Wert wird im Internet bis heute wild spekuliert.
35 Millionen US-Dollar.
40 Millionen.
93 Millionen US-Dollar.
Fantasiepreise. Denn wer wäre bereit, für ein weißes Etwas, das die Form eines ausgespuckten Kaugummis hat, so viel Geld zu bezahlen? Der Molluskenforscher Bernhard Hausdorff winkt ab.
Ich komme ganz gut aus, ohne so eine Perle zu haben.
Derlei Fragen gehören auch eher ins Fachgebiet des Gemmologen Laurent Cartier.
Es gibt hässliche Naturperlen, die keinen Markt finden. Und dann gibt es die teuerste Naturperle der Welt, die wurde für 36 Millionen Schweizer Franken vor ein paar Jahren verkauft.
Diesen Rekordpreis erzielte eine Perle, die zwar viel kleiner ist als der Mörder-Rekordbrocken aus dem Pazifik, dafür jedoch ein wunderbares Farbspiel, eine perfekte Tropfenform und eine mindestens ebenso blutige Geschichte hat.
Das war die Perle von Marie Antoinette.
Der Gattin des französischen Königs, deren Hals, an dem das Schmuckstück einst getragen wurde, nach der Französischen Revolution unter die Guillotine kam. Ein Tod, den nachweislich mehr Menschen starben, als Taucher von Riesenmuscheln gefangen wurden. So viel zumindest ist sicher.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rössler an den 7. Mai 1934, als die größte Perle der Welt, die Perle Alas, von einem Taucher vor den Philippinen gefunden wurde. Zeitzeichen morgen über die Widerstandsgruppe Europäische Union.